Gnade sei mit euch in Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören. Heute das Kapitel 4 im Buch Nehemia. Es geht also heute mit unserer Nehemia-Reihe weiter. Steht auch auf den Zetteln, könnt ihr auch in eurer Bibel aufschlagen, um den Kontext besser sehen zu können. Nehemia 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen, um Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt, es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze, und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten sie alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofarhornbläser aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofarhornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Und auch wenn es sehr spannend klingt, oder? Was sollen uns diese alten Berichte heute sagen? Warum predige ich darüber? Der Wiederaufbau der Mauer hatte nicht nur etwas mit der Sicherung der Stadt und der Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Macht Jerusalems zu tun, sondern das Volk baute damals an der Stadtmauer zur Ehre Gottes. Das Volk wurde verspottet, ich habe das schon mehrfach erklärt, weil die Stadt noch mehr aus Ruinen als aus Häusern bestand. Und weil es keine Stadtmauer da war, weil sie schutzlos waren. Und dieser Spott fiel auf Gott selbst zurück. Sollte er keine Macht haben, sein Volk zu beschützen? Sollte die Stadt, in der der Tempelstadt, in der sein Name wohnte, ein Ort der Schande und des Unglücks sein, so wie es in Nehemia 1, Vers 3 steht. Das heißt, der Wiederaufbau war nicht nur das Anliegen Nehemias und vielleicht noch einiger anderer führende Kräfte von damals, sondern dieser Wiederaufbau der Stadtmauer war ein Auftrag Gottes. Ja, mehr noch, Gott hatte schon vor der Zerstörung der Stadt prophezeit, dass diese Stadt und die Mauer wieder aufgebaut werden sollten. Es ging also auch um die Erfüllung von Gottes Zusagen. Es ging hier um Gottes Treue. Und darum war der Mauerbau ein Gottesdienst. Die Bauleute standen im Dienst des Herrn. Und darum ist der Mauerbau ein gutes Bild für unseren Dienst für den Herrn. Darum predige ich darüber. Und wie auch immer unser Dienst in unserer Gemeinde oder bei dir persönlich aussieht, so wie die Bauleute damals, haben auch wir mit Anfechtungen und Angriffen in unserem Dienst für den Herrn zu kämpfen. Wir wollen uns heute weiter ansehen, wie die Angriffe aussehen und vor allem, wie wir darauf reagieren können. Also, unser erster Punkt, Angriffe. Und ich habe gerade gesagt, wir wollen uns das weiter ansehen. Das letzte Mal haben wir uns schon einen Angriff angesehen und uns damit beschäftigt. Einen Angriff, mit dem wir schon zu kämpfen haben, noch bevor er überhaupt geschieht. Ich rede von Spott. Wir fürchten Spott. Natürlich nicht den Spott von irgendwelchen Menschen, die weit weg von uns entfernt sind, die so pauschal über die Christen herziehen, sondern wir fürchten den Spott von den Menschen, von denen wir umgeben sind, aus unserer Nachbarschaft, von unseren Arbeitskollegen, vielleicht sogar aus unserer Familie. Wir haben Angst davor, vor diesen unseren Mitmenschen gedemütigt, von ihnen gedemütigt zu werden, vor ihnen dumm dazustehen, unbeliebt zu sein, ja, verachtet zu werden. Und wie wichtig und wie schwer es ist, in diesem Moment mehr Gott zu fürchten als den Menschen. Ja, wie wichtig und schwer es ist, den Spott zu ertragen und diesen Spöttern dennoch mit Liebe zu begegnen. Und heute im Text haben wir gehört, es bleibt nicht nur bei Spott. Gerade wenn die Arbeit weitergeht. Wenn Christen sich von Spott nicht entmutigen und vom Glauben, vom Dienst nicht abbringen lassen, dann wächst der Zorn der Feinde. Vers 1. Dann beginnen sie sich gegen die Gläubigen zusammenzurotten. Vers 2. Und dann sind sie auch bereit, mit Gewalt vorzugehen, um ihren Einfluss und ihr Wirken zu beenden. Vers 5. Nun, wenn es um das Thema Gewalt und Verfolgung geht, dann verweisen wir in Deutschland meistens auf die schlimme Christenverfolgung in anderen Ländern. Und das ist ja tatsächlich so. Open Doors schreibt, Open Doors, das ist ein Werk, was sich um die verfolgten Christen kümmert. Weit über 100 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. Und die ersten 10 Stellen in der Rangliste der Länder, in denen die Christen am meisten unter Verfolgung leiden, das sind die Länder, die wir jeden Tag aus den Nachrichten kennen, in den Nachrichten hören. Nordkorea, Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran, Libyen. In diesen Ländern ist es schon lebensgefährlich, überhaupt eine Bibel zu besitzen. Ich habe euch heute, Dominik war so lieb, uns noch ein paar Internetseiten hier abzudrucken, damit ihr euch mehr informieren könnt darüber. Es ist wichtig, dass wir uns darüber informieren, dass wir ihnen überhaupt beistehen können, dass wir für sie beten können. Ich habe euch die Seite von Voice of Hope und dann aber auch nochmal von Voice of Hope, von Open Doors und dann von Voice of Hope. Voice of Hope arbeitet ja gerade in diesen Ländern. Sie schreiben, die Situation in Afghanistan ist nach wie vor unverändert. Dort die Verantwortung für eine Gemeinde zu tragen, ist meist wesentlich schwerer als bei uns in Deutschland. Wenn man monatelang persönlichen Kontakt aufbaut, um diese Menschen zu Jesus Christus zu führen, so eins zu eins, um sie anschließend in die Gemeinschaft der Gläubigen aufzunehmen, kann man manchmal nicht genau wissen, wer unter ihnen echt ist und wer ein Verräter. Eine Fehlentscheidung kann wegen der Verfolgung und dem Hass gegenüber Christen die gesamte Gemeinde in Lebensgefahr bringen. Und tatsächlich, das ist nicht nur Hypothese, sondern es ist dann so passiert. Sie schreiben, am Samstag, den 29.11.2014, wurde ein Anschlag auf eine unserer Organisationen, also auf eine Hausgemeinde, verübt. Drei Militante stürmten das Haus und schossen um sich. Dabei wurde ein südafrikanischer Pastor, 46 Jahre, und seine beiden Kinder, 17 und 15, getötet. Die Ehefrau, Ärztin im Kabuler Krankenhaus, war während des Angriffs glücklicherweise nicht im Haus. Dennoch, sie verlor ihren Mann und ihre beiden Kinder. Darüber hinaus ist das Haus während des Angriffs in Flammen aufgegangen. Auf diese Weise verlor sie nun nach 10 Jahren Arbeit mit Bibelseminaren für junge Christen ihre Familie und ihr ganzes Hab und Gut. Also dieser Pastor war etwas zu offen. Er hat einen mit in die Gemeinde hineingenommen, der ihm nicht echt war. Und der ist dann mit seinen Leuten da in diese Gemeinde hineingestürmt. Nun, wir leiden in Deutschland nicht im Entferntesten unter solchen Verfolgungen. Aber der Teufel greift auch uns an, aber das umso mehr durch Verführungen. Insbesondere materielle und sexuelle Verführungen. Und diese beiden Themen, ja, das, was uns am meisten angeht, Sexualität und unser Reichtum, damit wird sich Nehemia, das Buch Nehemia, auch noch besonders beschäftigen. Dahin kommen wir noch. Aber es ist so, dass gerade unser Wohlstand und unsere Freiheit, die wir in Deutschland noch genießen dürfen, uns im Glauben oftmals schwach werden lassen. Theo Lehmann schrieb dazu sehr treffend. Beziehungsweise bevor ich das uns vorlese, ist es nicht so, dass noch was anderes, ist es nicht so, um unsere Schwachheit dazu sehen, dass das Evangelium, das Wort Gottes, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die höchsten Güter, die wir haben, Güter, für die andere Männer tatsächlich in den Tod gehen. Es ist nicht so, dass wir das so oft als selbstverständlich betrachten. Und dass wir es auch gerne vernachlässigen. Wir haben es ja immer. Ist ja normal. Und gegen dieses seichte Christentum in Deutschland schreibt Theo Lehmann Folgendes. Noch nie gab es, weltweit betrachtet, so viele christliche Märtyrer wie heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. Noch nie gab es eine weltweite, zunehmende Christenverfolgung. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt. Noch praktizieren wir ungestört unsere christliche Aufkleberkultur. Noch ist der Fisch am Autoheck unser gemeinsam geheimes Erkennungszeichen und nicht der staatlich verordnete Aufnäher zur Kennzeichnung ausgegrenzter Christen wie seinerzeit der gelbe Davidstern für die Juden. Noch ist alles still. Die Situation kommt mir bekannt vor. Zur DDR-Zeit, als es unterirdisch überall brodelte, sang Wolf Biermann, das war ein Liedermacher aus der DDR, ein Lied, in dem er den äußeren Anblick der DDR beschrieb. Und dann, plötzlich, schrie er unter Aufbietung aller stimmlichen Kräfte mit ohrenbetäubender, schriller Lautstärke den Satz: Das Land ist still. Ja, Freunde, noch tanzen wir auf unseren christlichen Hauspartys, während der Leib von Christus in anderen Ländern aus 1000 Wunden blutet. Noch verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan, Christsein ist cool. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr so cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Ich frage mich, wie lange wir uns dieses läppische Jesusgetändel und dieses traumtänzerische Christentum noch leisten können, leisten wollen, während in anderen Ländern christliche Frauen versklavt und vergewaltigt werden. Spreizen bei uns die Mädels auf der Bühne ihre Beine und präsentieren uns ihren gepiersten Bauchnabel. Alles für den Herrn, ich weiß schon. Ich weiß aber auch, was die Herren in der ersten Reihe von diesem Anblick halten. Während woanders Christen unter der Folter schreien, leiern wir im Dreivierteltakt bis zum Umfallen im wahrsten Sinne des Wortes diese nichtssagenden Chorusse, in denen wir uns sicher im Gemeindesaal sitzend auffordern, auf den Straßen zu tanzen. Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, die weltweite Christenverfolgung Verfolgungswelle wird ausgerechnet um das liebe Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Und er schreibt noch weiter, ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf. Also er wurde verfolgt. Indem ich wegen meines Glaubens an Jesus Christus weder diskriminiert noch gefoltert werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause nutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, KZ-fähige Christen. Theo Lehmann hat das im Jahr 2004 geschrieben. Das ist also schon eine ganze Weile her. Aber seitdem sind wir Zeugen davon, auch in Deutschland, wie immer mehr gegen christliche Moral und Ethik vorgegangen wird. Und das ist übrigens eine ganz logische Folge, nämlich in den Jahrzehnten, ja im Prinzip bis zur Aufklärung, kann man das zurückverfolgen, davor wurde die Heilige Schrift unterwandert, untergraben. Als gegen die Heilige Schrift vorgegangen wurde, das hat die Christen noch nicht so gestört, man hat sich zurückgezogen in ihre frommen Kreise. Aber die Folge davon war natürlich und ist jetzt, dass dann Stück für Stück die biblische Moral und Ethik fällt, umgekippt wird, keine Bedeutung mehr hat. Die Bibel wird zu einem antiken Literaturprodukt und damit eben auch die biblische Ethik. Aber auch dabei bleibt es ja nicht. Irgendwann werden sie eben diese biblische Ethik und Moral und alle, die weiterhin danach leben wollen, bekämpft. Denn sie stehen eben gegen den Zeitgeist. Sie hinterfragen die Leute, sie verurteilen die Leute mit ihrer Lebensart und Weise. Und genau davon sind wir in diesen Tagen Zeugen. Ich erwähne nur den neuen Bildungsplan, der durch den Gender Mainstreaming sehr stark geprägt ist. Oder die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe. Durch die massiv das biblische Rollenverständnis von Mann und Frau, aber auch das Familienverständnis der Bibel, die Kindererziehung nach den Maßstäben der Bibel und so weiter bekämpft wird. Der Hass gegen bekennende und bibeltreue Christen steigt auch in unserem Land. Ihr müsst mal auf eine Konferenz schauen, auf eine christliche Konferenz, wo es auch einen Stand zum Thema Homosexualität gibt. Und wir sehen es dann, dass es genau nach dem Muster abläuft hier aus Nehemia 4. Es beginnt mit Spott, macht sich über die Christen lustig. Dann kommt aber Ärger dazu, dann Zorn. Und dann rotten sich die Feinde zusammen gegen die Diener Gottes. Wollen Verwirrung anstiften und wollen dem Werk ein Ende bereiten. Und das tatsächlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Wenn Menschen mit größerer öffentlicher Wirksamkeit für moralische Werte der Bibel einstehen, die heutzutage eben nicht mehr der politischen Korrektheit entsprechen, dann gibt es keine tolerante, sachliche, vernünftige Diskussion mehr. Sondern Hetze, Verleumdung, Diffamierung, Rufmord. Dann wird der Staatsanwalt eingeschaltet. Und dann versucht man, die Leute ihres Amtes zu entheben, ihr Leben zu zerstören, sie zu isolieren und als Unmenschen darzustellen. Wenn ihr Beispiele wollt, die Journalistin Eva Herrmann hat noch nicht mal ein explizit christliches Buch geschrieben, aber sie hat ein Buch über die Mutterschaft und das biblische Familienbild oder in Richtung biblisches Familienbild geschrieben. Oder Pfarrer Bernhard Ritter, der schon seit Jahrzehnten Seminare gibt, für Menschen, die Hilfe bedürfen. Die Seminare heißen zum Beispiel Schritte zur Freiheit aus zwanghaften Gefühlen. Und an diesen Seminaren können auch und haben auch teilweise ganz wenig, aber es hat stattgefunden, auch Homosexuelle teilgenommen, weil sie ein Problem mit ihrer Homosexualität hatten. Man hat ihnen Hilfe angeboten. Oder Olaf Natzel, wir können uns vielleicht noch erinnern, mit seiner Predigt gegen die Vermischung von Religion und gegen den Götzendienst. Oder auch hier in unserer Stadt die Lebensquelle, von der eben auch mal publik wurde, Sünde, Homosexualität ist Sünde, wurde da von jemand gesagt. da schließen sich die Feinde zusammen, sie rotten sich zusammen. Über alle Parteigrenzen hinweg, Kirchen, Medien, alle zusammen. Und dann wird mit unseriöser Berichterstattung, mit Verleumdung, mit Hetze gegen diese Menschen vorgegangen. Und wenn Menschen so fertig gemacht werden und diffamiert werden, wer will dann noch mit denen zu tun haben? Wer wird die vielleicht noch anstellen, dass sie sich was verdienen können, um davon zu leben? Wisst ihr, der Dienst für den Herrn, der ist an sich schon schwer. Oftmals fehlt es dann an der Kraft, dran zu bleiben, durchzuhalten, weiterzumachen. Aber wenn dann noch solche Anfeindungen dazukommen, dann verliert man die Kraft und den Mut. Und dann wird man dieses Klagelied der Juden mitsingen können, die Kraft der Lastträger wankt. Es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Und vielleicht denkst du jetzt trotzdem, das trifft sicherlich für manche arme Christen zu. Aber nicht für mich. Ich kann doch noch frei meinen Glauben leben. Nun, und ich will auch nicht die Situation in unserem Land gefährlicher machen, als sie ist. Wir haben noch Freiheit. Wir können dankbar dafür sein. Aber wir dürfen die Situation auch nicht verharmlosen. Jeder Mensch, der Christus nachfolgen will und ihm dient, der gerät in unserem Land, auch ohne dass man persönliche Anfeindungen erlebt, mehr und mehr unter Druck. Durch die Auflösung jeglicher christlichen Ethik. Dadurch, dass überwiegend die Mehrheit anders denkt, ungläubig ist. Durch den Wohlstand, der uns verführt. Durch die Sexualisierung unserer Gesellschaft. Durch das, was unsere Kinder teilweise in den Kindergärten und in den Schulen lernen, beigebracht bekommen. Durch das, was Sie und was wir uns alle im Internet ansehen können. Durch das Hereinströmen von Irrlehren und anderen Religionen. Durch Widerstände gegen öffentlich bekennende Christen. Oder eben auch wir die Frage bekommen, hast du auch mit diesen Fundamentalisten Kontakt? Gehörst du auch dazu? Manche ist es schon so ergangen, dass nur weil sie auf einem Blog auch etwas veröffentlicht hatte und dieser Blog hat eben auch was veröffentlicht, was nicht mehr so politisch korrekt ist, dass Arbeitgeber ihn dann gefragt haben, hey, gehörst du da dazu? Können wir dich überhaupt anstellen? Das geht ganz schnell. Und wenn wir das vor Augen haben, wie sollen wir da etwas ausrichten? Wie sollen wir Gemeinde bauen? Wie sollen wir unsere Familien und unsere Kinder vor diesen sündigen Einflüssen, denen sie ja überall ausgesetzt sind, schützen? Wie können wir diese Angriffe abwehren? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Verteidigung. Und die Antwort lautet, wir können diese Angriffe nicht abwehren. Das ist das Erste, was wir unbedingt erkennen müssen. Wir können diese Angriffe nicht abwehren. Ohne Gott. Das war das, was das Volk damals, Gott sei Dank, gewusst hat. Das war ihnen bewusst. Und darum war ihre erste Abwehrreaktion, sich an Gott zu wenden. Ihr seht auf euren Zetteln, ich habe ein paar Unterpunkte zum Thema Verteidigung. Die erste Reaktion auf diese Angriffe war beten und Gott vertrauen. Lest Vers 2, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott. Und das war nicht nur die erste Reaktion, sondern das war die durchgehende Einstellung. Auch wenn Nehemia dann das Volk aufrüstete und sich alle für den Kampf bereit machten, das war die durchgehende Einstellung. Hinwendung zu Gott. Einerseits lesen wir immer wieder, wie Nehemia das Volk aufruft, sich zu Gott hinzuwenden, an ihn zu denken. Und andererseits ist die Bereitschaft zum Kampf ein Zeichen des Vertrauens auf Gott. Lest nochmal diese Verse hier. Wir, Vers 3, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf. Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Oder Vers 8. Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Dann Vers 14 nochmal. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofarhörnes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Diese Stellen sind kein Widerspruch, sondern ein Ausdruck, eine Bestätigung des Gottvertrauens. Aber natürlich ist die Frage erlaubt, ja, wie kann das denn sein? Hätte sich wahres Gottvertrauen nicht darin ausgedrückt, dass man einfach weitergebaut hätte, ohne Verzögerung, und zugeschaut hätte, wie Gott jetzt das Problem löst? Der Auftrag von Gottes war noch, die Mauer zu bauen. Und ist es nicht genauso geschehen, als Samaria zur Zeit Ahabs und Jerusalem zur Zeit Hiskias von einer Übermacht belagert war? Ich weiß nicht, ob ihr diese biblischen Geschichten noch vor Augen habt. Wisst ihr, was da passiert ist? Sie hatten alle Angst, was passiert jetzt? Gott hat gesagt, bleibt einfach in der Stadt, macht nichts und schaut zu. Und Gott selbst hat die ganzen Heere vernichtet. Das ist wahr. Gott hat sein Volk durch übernatürliches Eingreifen errettet, ohne dass auch nur ein Soldat sein Schwert benutzen musste. Es war ein Zeichen der Macht und der Treue Gottes. Aber diese Macht und Treue Gottes entbindet das Volk nicht, für diesen Gott einzutreten, für ihn zu kämpfen. Gott kann übernatürlich eingreifen. Aber der Normalfall ist, dass Gott Menschen gebraucht. Auch zur Zeit Nehemias verhinderte Gott einen Angriff der Feinde. Letztendlich musste keiner sein Schwert ziehen. Aber das Volk zeigte dennoch seine Bereitschaft, seine Hingabe zu Gott, indem sie wachsam waren, indem sie sich für den Kampf bereit machten. Sie waren bereit, mit ihrem Leben für ihre Familien, aber auch für das Werk Gottes einzutreten. Nun, wir wissen gar nicht, wie viele Angriffe Gott abwendet, ohne dass wir das mitbekommen. Ja? Wir sind in Gottes Hand. Er hält seine Hände schützend über uns. Aber Gott fordert uns auch auf, wachsam zu sein, den Gefahren zu begegnen, unsere Gemeinden und Familien zu schützen, so gut wir es können. Und dazu will er uns ausrüsten. Und das nicht mehr mit Schwertern, Speeren und Schilden, mit einer herkömmlichen Waffenrüstung, sondern mit der geistlichen Waffenrüstung. Wir haben das heute in der Lesung gehört, im Epheserbrief. Wir kämpfen eben nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und wisst ihr, diese geistliche Waffenrüstung, die uns Gott gibt, wenn wir die uns anlegen, dann ist das ein Ausdruck größten Gottvertrauens. Die einzelnen Rüstungsteile sind Beschreibungen unserer völligen Hinwendung zu Gott. Der Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Wortes Gottes. Damit kommen wir zur zweiten Reaktion auf den Angriff. Das erste war beten und Gott vertrauen. Und das zweite, wir haben gemerkt, das hängt damit zusammen, wachsam und bereit sein. Ja, das erste, was Nehemia tat, war beten. Aber dann stellte er sofort Wachen auf. Im Gebet machen wir uns bewusst, dass Gott der souveräne Herr ist. Dass er auch der Herr über die Feinde ist. Wir bekennen unsere Abhängigkeit zu Gott. Wir drücken unser Vertrauen zu ihm aus. Aber durch unser Gebet verschwinden nicht automatisch alle Feinde und Probleme. Unser Gebet hat keine magische Wirkung. Bloß weil wir gebetet haben, dürfen wir nicht anfangen, unsere Feinde zu ignorieren. Beten ist das Erste, was wir tun sollen. Aber wir dürfen, ja, wir müssen noch mehr tun. Nehemia stellte Wachen auf, bewaffnete seine Bauleute, machte einen Einsatzplan, richtete ein Warnsystem ein. Ja, er und seine Leute behielten sogar die Rüstung, die Sachen in der Nacht an, um wachsam zu sein, um die Stadt zu verteidigen. Meine Kinder haben ein Buch zu Hause, da geht es darum, dass der Leipziger, dass irgendein Zoo einen Löwen braucht. Und dann wird dieser neue Löwe dorthin überführt. Stellt euch vor, der Osnabrücker Zoo bekommt einen neuen Löwen. Und bei der Überführung entläuft der Löwe. Das wäre jetzt gerade heute früh geschehen. Und jetzt hören wir hier über Meldungen über unsere Handys, hey, hier ist ein Löwe in der Stadt. Und zuletzt wurde er in der Wüste gesehen. Würdet ihr, wie sonst immer auch, raus zu euren Autos und Fahrrädern gehen? Und eure Kinder rauslassen? Wir würden wachsam sein. Und dennoch setzen wir uns allzu oft Gefahren aus, die letztendlich vom Teufel ausgehen, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir machen das täglich. Nur ein Beispiel. Wie oft schauen wir uns Filme, Serien und irgendwelche YouTube-Videos an, in denen wir im Nachhinein dann vielleicht bemerken, das war schlecht. Aber die uns dennoch beeinflussen. An denen wir dennoch unsere Freude und unsere Zerstreuung suchen und fanden. Wir gehen in diese Welt oft ohne Gottes Rüstung. Wir setzen uns hier aus. Und wir wundern uns, warum unser Gebetsleben am Boden ist. Wir wundern uns, warum wir so wenig Bibel lesen. Warum Jesus nicht unser Ein und Alles ist. John Piper hat sehr treffend gesagt, einer der großen Nutzen von Twitter und Facebook wird sein, am Tag des Gerichts zu zeigen, dass Gebetslosigkeit nicht an Zeit durch Zeitmangel entstand. Einer der großen Nutzen von Twitter und Facebook wird sein, am Tag des Gerichts zu zeigen, dass Gebetslosigkeit nicht durch Zeitmangel entstand. Jesus ermahnt uns immer wieder inständig, dass wir wachsam sein sollen. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Merkt ihr, wie Wachsamkeit mit dem Gebet verbunden ist? Das bedeutet aber auch, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir uns damit füllen, dass wir es tun. Und es bedeutet, dass wir bereit sind, Jesus zu dienen. Das sind diese Gleichnisse, die Jesus immer wieder bringt über den treuen und wachsamen Knecht. Was macht ihn aus? Dieser Knecht, der wachsam ist vor den Feinden, wachsam ist für seinen Herrn, dass er dient, dass er bereit ist zum Dienst. Versteht ihr, wir verteidigen unseren Glauben nicht, indem wir uns immer mehr der Gesellschaft und dem Zeitgeist anpassen, indem wir zeigen, wie cool und hip Christsein ist. Und was wir alles in unserer christlichen Freiheit tun können, indem wir anerkannt und beliebt sind und keinen weiter stören, so verteidigen wir unseren Glauben nicht, sondern indem wir unsere Rüstung anziehen, unser Schwert zur Hand nehmen, nämlich das Wort Gottes, und uns gegen den Zeitgeist stellen, Sünden aufdecken und vor ihnen warnen, indem wir das Evangelium verkünden, indem wir den Spott um Christi Willen auf uns nehmen. Ja, indem wir unsere Schwachheit bekennen. Und indem wir auch im Leid fröhlich bleiben und auf ihn vertrauen, auf Gott vertrauen. Ich habe euch auf den Gottesdienstzettel, für die, die Internet haben und Englisch lesen können, noch einen Link gegeben. Ich bitte euch, gerade euch Jüngeren, lest euch das mal durch. Das ist ein kurzer Artikel, der ist aber sehr, sehr gut. Sehr gut. Und gut zu lesen, wird euch nicht schwerfallen. Also die eine Möglichkeit, wie wir mit den Problemen und Gefahren umgehen, die eine falsche Möglichkeit ist, dass wir sie eben verdrängen, ignorieren oder leugnen. Das habe ich gerade geschrieben. Dann gibt es noch das andere Extrem. Dass wenn wir angefochten sind, dass es dann ganz schnell passiert, dass wir nur noch die Probleme im Blick haben. Wir wollen für jede Situation vorbereitet sein. Wir denken, dass alles von uns abhängt. Wir denken, dass wir durch unsere Sorgen loswerden, wenn wir uns noch mehr sorgen. Wenn wir ständig unsere Gedanken darüber kreisen lassen. John Bunyan hat gesagt, du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst nicht mehr tun als beten, bis du gebetet hast. Und hier in diesem Text ist es so ausgedrückt. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Denkt an Gott. Wachsam und bereit sein bedeutet, die Gefahr im Blick zu haben. Tatsächlich, ja, das ist wichtig. Aber Gott dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Nehemia sagt, Vers 13, unser Gott wird für uns kämpfen. Gott hat das bewiesen, immer und immer wieder. Damals beim Wiederaufbau Jerusalems. Und Gott hat das letztlich am Kreuz bewiesen. Wisst ihr, Fakt ist, Gott müsste gegen uns kämpfen, weil wir eigentlich auch zu seinen Feinden gehören. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Wir gehören zu seinen Feinden. Aber am Kreuz sehen wir, dass er für uns kämpft. Er kämpfte für uns und er besiegte den Teufel und alle bösen Mächte. Und er besiegte sie, indem er unsere Sünden auf sich nahm. Er besiegte sie, indem er den Zorn Gottes gegen uns, die Feinde Gottes, auf sich nahm und trug. Der furchtgebietende Gott hat für uns gekämpft. Und hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Und seine Auferstehung ist der Beweis dafür. Und daran müssen wir denken. Darauf unseren Blick richten. Und dann sind wir wachsam und bereit. Nur dadurch werden wir befähigt, für unseren Herrn einzutreten und auch Opfer zu bringen. Versteht ihr? Das Evangelium ist das Zentrum. Das müssen wir im Blick haben. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch zwei weitere Reaktionen auf die Angriffe mit euch anschauen, die wir auch nachahmen sollten. Und die sind jetzt kürzer, aber trotzdem wichtig. Die dritte Reaktion hier ist, habe ich genannt, füreinander einstehen. Vers 13, in der Mitte steht, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer zerstreut, weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofarhornes, also des Alarmsignals hören werdet, dort sammelt euch zu uns, unser Gott wird für uns kämpfen. Wisst ihr, auch wir sind doch zerstreut. Die meiste Zeit sind wir getrennt voneinander. Ja, der Franz ist die meiste Zeit mit Sigrid alleine zu Hause mit seiner Krankheit. Die Rosi ist alleine zu Hause in ihrer Einsamkeit. Die Mütter mit den Kindern sind die meiste Zeit alleine zu Hause mit ihren vielen Aufgaben. Viele von uns sind alleine mit ihren Versuchungen am Schreibtisch, am Computer. Wir sind oft alleine mit den Problemen, die wir mit unseren Arbeitskollegen auf Arbeit haben. Und wie wichtig ist es, dass wir dann ganz bewusst und gezielt aufeinander Acht haben und einander beistehen. Und das passiert eben nicht so von alleine, spontan, wenn es mir halt mal in meinen Zeitplan reinpasst. Gott hat uns dazu auch keine Vorschläge gegeben, ihr könntet doch, wenn es klappt, mal einander beistehen. Sondern er hat uns weit über 50 Einanderbefehle im Neuen Testament gegeben. Befehle. Liebt einander, tröstet einander, ermahnt einander, tragt einer des anderen Last, dient einander und so weiter. Über 50. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir so sehr in unserem Trott, in unserem Leben, in unseren Aufgaben sind, dass wir tatsächlich sowas wie ein Schofarhorn brauchten, was uns da rausreißt. Dass wir merken, hey, meine Glaubensgeschwister brauchen meine Hilfe. Dass wir dann halt die Kelle weglegen und hingehen und helfen. Und damit noch zum letzten Punkt. Den habe ich Schwert und Kelle genannt. Das ist übrigens ein, glaube ich, Magazin, was Spurgeon mal rausgebracht hat. Das nannte er auch Schwert und Kelle. Daher kommt das. Ich lese nochmal Vers 9. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Vers 11. Und die Lastträger, die aufruhen, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen Hand die Waffe hielten. Vers 12. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Und nochmal Vers 15, so arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Sperre hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Die haben richtig was geschafft. Wisst ihr, es gibt Zeiten, wo wir in besonderer Weise den Glauben und die Gemeinde verteidigen müssen. Aber wir dürfen nie die normale Aufbauarbeit der Gemeinde vergessen. Wir sind nicht nur dafür da, um Irrlehrer und falsche Weltanschauungen oder falsche Moral offen zu legen und zu bekämpfen und zu kritisieren und überall zu warnen, was alles falsch läuft. Sondern das Wort der Erbauung, das Wort zur Erbauung und zur Mission zu verkünden, Seelsorge zu üben, eben einander beizustehen, zu beten, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und dieser Dienst füreinander, für die Gemeinde, der wirkt wie eine sichere Schutzmauer. Damit schließen wir die Lücken und vereinfachen die Verteidigung. Ja, die mussten damals die Mauer weiterbauen, um irgendwann die Verteidigung zu vereinfachen, damit die Mauer irgendwann stand. Und genauso geschieht das, wenn wir unseren normalen Dienst in der Gemeinde tun. Das ist auch ein Mittel, wie wir uns verteidigen, wie wir die Verteidigung vereinfachen. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Wenn ihr für unseren Herrn eintretet, wenn ihr ihm dienen wollt, einen Dienst übernehmt, dann werdet ihr Angriffe und Anfechtungen erleben. Und ihr werdet den Mut verlieren. Da kommen Momente, wo ihr aufgeben wollt und wo ihr eure Schwachheit spürt und wo ihr Angst bekommt. Angst davor, alleine dazustehen, isoliert zu sein. Angst davor, verspottet und gehasst zu werden. Angst davor, vielleicht sogar euer gewohntes und sicheres und schönes Leben zu verlieren. Aber wisst ihr was? Die Grundlage für unseren Dienst für den Herrn war noch nie, dass Christen allgemein akzeptiert wurden. Vielleicht sogar beliebt waren. Es war auch noch nicht die Grundlage, dass die Gesellschaft weitestgehend mit den ethischen Normen der Bibel übereinstimmt. Dass wir also an unserer Beliebtheit arbeiten müssen und dann können wir vielleicht auch mal das Evangelium verkünden. Nein, die Grundlage für unser Wirken in der Welt ist Gott selbst und das Evangelium. Und daran müssen wir festhalten. Jesus ist es genauso ergangen. Dieses Muster des Angriffs der Feinde, genauso war es bei Jesus. Seine Feinde spotteten über ihn. Sie ärgerten sich an ihn. Sie gerieten in Zorn über ihn. Sie rotteten sich zusammen gegen ihn. Egal, was sie vorher trennte. Ja? Pharisäer und Sadduzäer waren Feinde, kamen zusammen. Juden und Römer waren Feinde, kamen zusammen, um gegen Jesus vorzugehen. Um seinem Werk und ihm selbst ein Ende zu bereiten. Und gerade dadurch verhalfen sie dazu, dass sein Werk vollendet wurde. Auch Gottes Feinde müssen Gott dienen. Vergesst das nicht, wenn ihr angegriffen werdet. Wenn ihr euch dann ärgert, wenn ihr Angst bekommt. Vergesst das nicht. Auch Gottes Feinde müssen Gott dienen. Gedenkt an den großen und furchtgebietenden Herrn und kämpft für ihn. Gedenkt an den gekreuzigten Herrn, an Jesus, der den Zorn Gottes für uns trug und für uns kämpfte und für uns siegte und kämpft für ihn. Tretet für seine Wahrheit ein und gebt seine Liebe weiter. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.